Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung hier in diesem Symposium, diesen deutsch-französischen Zuhörerkreis mit dieser Thematik zu adressieren. Es geht um Gesundheitssysteme. Wir gehen jetzt noch einen Schritt nach oben, gucken nicht nur auf Maßnahmen zur Sicherheit der Bevölkerung, sondern die gesamten Gesundheitssysteme mit natürlich der Notwendigkeit, sie zu finanzieren und der Leistungserbringung im Gesundheitssystem. Ich werde, und vielleicht sollte ich vorab erstmal sagen, die Folien werden auf Englisch sein. Sie merken, ich rede auf Deutsch. Ich hoffe, das hilft, auch dem gesamten Auditorium möglichst zu verstehen. Es wird allerdings mehr Abbildung geben als Text. Ich möchte 5 Fragen ansprechen. Es geht zum einen um die Frage, ob die oftmals ja in einen sehr starken Kontrast gesetzten 2 Grundformen von Gesundheitssystemen, nämlich die sogenannten Bismarck-Systeme mit dem System von gesetzlicher Krankenversicherung, wie wir es etwa in Deutschland, aber auch in Frankreich vorfinden, auf der einen Seite, und den sogenannten Beveridge-Systemen, also den staatlich steuerfinanzierten Systemen auf der anderen Seite, wie wir es vielleicht prototypisch am ehesten in Großbritannien sehen, ob nicht die sich inzwischen so weiterentwickelt haben, dass sozusagen die Enkel von Bismarck und Beveridge heute eigentlich genauso aussehen. Ich will im zweiten Teil etwas kurz zur Finanzierung sagen, und auch da wird es um die Frage gehen, ob nicht die oftmals beschriebenen Unterschiede zwischen den Ländern, ob wir nicht eher inzwischen ein europäisches Modell haben, was uns im weltweiten Vergleich absetzt von anderen Ländern. Dritten Teil gucke ich kurz an, wo es um Fragen des Zugangs zur Gesundheitsversorgung geht, der Qualität und so weiter. Natürlich, da kommen auch die Fragen der Sicherheit rein. Im vierten Teil kurz, da wissen wir noch nicht ganz so viel, wie vergleichen sich denn eigentlich die Leistungserbringung im Vergleich zu den Kosten und der Vergütung. Und im fünften Teil, das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Teil, die Debatte, was bringen Gesundheitssysteme nicht nur für die Gesundheit der Bevölkerung, sondern auch für die globalere wirtschaftliche Entwicklung der Länder. Wir haben ja zunehmend die Debatte, dass Gesundheit eben nicht nur konsumtive Ausgaben sind, sondern dass es investive Ausgaben sind, ähnlich etwa wie Ausgaben, die wir ins Bildungssystem reinstecken. Lassen Sie mich damit zum ersten Punkt kommen. Wir brauchen, wenn wir Gesundheitssysteme analysieren wollen, ob der Komplexität der Systeme ein recht einfaches Modell, um wirklich auf die Grundfragen zu sprechen zu kommen. Und wir machen das am besten, indem wir unabhängig von allen Systemdifferenzen im Detail ein sehr generisches Modell verwenden, was hier als Dreieck gestaltet wird. Und Sie sehen, die ersten beiden Akteure, die wir da haben, ist zum einen die Bevölkerung und zum anderen die Leistungserbringer. Wobei wir die Leistungserbringer hier sehr allgemein verstehen müssen, also als niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und so weiter. Und innerhalb der Bevölkerung haben wir natürlich immer einzelne Akteure, die krank werden, akut oder chronisch, und dann Kontakt aufnehmen mit den Leistungserbringern. Moderne Gesundheitssysteme sind durch etwas geprägt, was im Englischen sehr schön zu übersetzen ist mit dem Third-Party-Payer. Es tritt eben eine dritte Partei hinzu. Im Deutschen zumindest geht das nicht ganz so spannungsfrei zu übersetzen. Also der Finanzintermediär, der zumindest in modernen Gesundheitssystemen einen Großteil der Finanzströme zwischen der Bevölkerung und den Leistungserbringern abwickelt. Wenn wir das genauer analysieren, stellen wir fest, dass wir besser daran tun, diese Rolle aufzuteilen. Einmal in den Einsammler, in den Beitragserheber und in den tatsächlichen Zahler. In Deutschland ist dieses Modell immer etwas schwierig zu verkaufen, weil wir hier die Ausnahme von der Regel haben, dass unsere Krankenkassen sowohl die Beiträge einziehen als auch als Zahler agieren. Und ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, den Leuten zu sagen, dass das eher die Ausnahme ist als die Regel. Wir haben kaum Länder, wo diese Rollen zusammenfallen. Wir können dieses Dreiecksmodell auch gut benutzen, um die wesentlichen Funktionen, die Gesundheitssysteme haben, um das Dreieck herum abzubilden. Und wir haben als erstes die Funktion die Versicherungsfunktion. Also haben wir die Bevölkerung für den Fall der Notwendigkeit, medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, versichert. Und zwar meine ich jetzt Versicherung nicht nur für Versicherungssysteme, sondern auch für die steuerfinanzierten Systeme, die ja auch ihre Bürger schützen müssen. Und bei der Versicherungsfunktion gibt es drei wesentliche Dimensionen. Das eine ist die Dimension, wer ist versichert? Also haben wir in den Ländern einen universellen Krankenversicherungsschutz oder lassen wir Teile der Bevölkerung nicht versichert? Die zweite Dimension ist, wie groß ist der Leistungskatalog? Also was ist versichert? Wie umfänglich ist der Schutz? Und die dritte Dimension ist, für die jeweils versicherten Leistungen, welcher Anteil ist abgedeckt durch den Versicherungsschutz und welchen Anteil überlassen wir den Einzelnen im Sinne von Selbstbeteiligung oder Zuzahlung? Dann müssen die Gelder aufgebracht werden. Also zwischen der Bevölkerung und dem Beitragseinnehmer gibt es die Funktion, die Ressourcen für das Gesundheitssystem zu mobilisieren, zur Finanzierung beizutragen. Und da haben wir dann die verschiedenen Finanzierungsquellen, zu denen ich ja zu sprechen komme, seien es Sozialversicherungsbeiträge, seien es Steuern, sei es private Krankenversicherung. Wir haben dann eine ganz entscheidende Frage des Ressourcenpoolings. Und da geht es um die Frage, ob die Personen, die in der Bevölkerung einzahlen an ihren jeweiligen Beitragseinnehmer, ob die Gelder gepoolt werden, möglichst auf nationaler Ebene, also sprich, ob die Gelder dann in einem Topf zur Verfügung stehen, um dann entsprechend des Bedarfes ausgeschüttet zu werden, oder ob es sehr kleine Töpfe gibt. Das Extrembeispiel von kleinen Töpfen ist Singapur, wo es die medizinischen Sparkonten, die Medical Savings Accounts gibt, wo der Staat durchaus verpflichtend die Leute einzahlen lässt, aber jeder hat sein einzelnes Gesundheitssparbuch, aus dem er seine Ausgaben bestreiten kann. Diese Ausgaben sind komplett ungepoolt, auch wenn es verpflichtende sozusagen Krankenversicherungsabgaben sind. Auf der anderen Ebene haben wir das nationale Pooling. Und das ist eine Frage, die in Deutschland auch oft missverstanden wurde, als wir vor 10 Jahren den Risikostrukturausgleich eingeführt haben. Vorher war das Pooling nur auf Krankenkassenebene. Wir hatten 1300 Krankenkassen und es haben jeweils nur die Leute einer Krankenkasse sozusagen solidarisch sich verhalten, aber nicht zwischen den Kassen. Das Geld muss dann verteilt werden. Sehr problematisch natürlich, wie verteile ich das Geld an die Zahler, an die Krankenkassen oder an die regionalen Gesundheitsbehörden. Große Debatten, die es da immer gibt, und zwar in allen Ländern, nicht nur in den Krankenversicherungssystemen. Wir in Deutschland stehen ja gerade wieder vor der Debatte, ob wir die Formel ändern, nach der die Krankenkassen das Geld erhalten. Wir stehen nicht nur vor der Debatte, wir stehen vor der Frage, wie wir das umgestalten. Und wir haben dann auf der rechten Seite des Dreiecks, kriegen die Leistungserbringer ihr Geld, wir finanzieren die als Zahler, traditionell eher passiv, als Vergütung, Honorar, was wir im Nachhinein machen. Die Briten haben jetzt die Wörter so wie Purchasing eingeführt, also der Leistungseinkauf, das mehr aktive Gucken der Zahler, welche Leistungen brauche ich denn für meine versicherten Bevölkerung. Und wir haben unten in der Ecke den Zugang zu den Leistungserbringern und die tatsächliche Leistungserbringung. Und ganz wesentlich haben wir in der Mitte etwas, was die WHO vielleicht etwas fälschlich oder missverständlich als Steward bezeichnet hat, weil wir da zu sehr an die Tomatensaft austeilenden Kräfte im Flugzeug denken. Es geht hier darum, wirklich, wer reguliert das Gesamtsystem, wer definiert die anderen Akteure und die Beziehungen zwischen den Akteuren, was immer eine staatliche Aufgabe ist. Dieses ist die Frage natürlich, je nachdem, ist es das Gesundheitsministerium, das Parlament, aber das ist eigentlich die zentrale Aufgabe des Staates, während die anderen Akteure durchaus nicht staatlicher Art sein können. Wenn wir uns jetzt fragen, wie unterscheiden wir die Länder denn in diese beiden Grundtypen, Bismarck und Beveridge, stellen wir fest, es ist eine Mischung zwischen diesen zwei Funktionen, also wie wird das Geld aufgebracht und wer sind die Zahler. Und wir sehen, das geht normalerweise ganz gut auf, dass in den Ländern mit Sozialversicherungsbeiträgen, mit Krankenversicherungsbeiträgen und mit Zahlern als Krankenkassen, dann reden wir von Bismarck, Sozialversicherungssystem. Während wenn es Steuern sind und regionale Gesundheitsbehörden, sprechen wir von einem nationalen Gesundheitsdienst, einem Beveridge-Typ. Das ist nicht Gott gegeben, dass sozusagen die Kombination immer aufgibt. Es gibt durchaus Mischtypen, wenn wir uns etwa Israel angucken, dort zahlt die Bevölkerung Steuern und die Steuern werden über eine Formel an Krankenkassen weitergegeben. Also es lassen sich hier andere Mischformen von Gesundheitssystem finden, als wir die immer so kennen. Gut, wir haben jetzt Bismarck und Beveridge, wir fangen mal mit Beveridge an. Obwohl wir hier aus Bismarck-Ländern kommen, weil sich nämlich mehr Entwicklungen über die letzten 15 Jahre in Beveridge-Ländern abgespielt haben. Wenn wir uns ein typisches Beveridge-Land wie Großbritannien vor 15 Jahren angucken, 1990, 1991, dann stellen wir fest, sah das so aus, dass die Bevölkerung allgemeine Steuern an den Staat gezahlt hat und der nationale Gesundheitsdienst zusammen mit dem Gesundheitsministerium eigentlich drei Rollen im System eingenommen hat, nämlich sowohl die Zahlerrolle als auch die Leistungserbringerrolle, als auch, was hier noch fehlt, die Rolle des Regulierers. Also Regulierung, Zahlerfunktion und Leistungserbringerfunktion war ein Akteur und die Bevölkerung war der andere. Die Ressourcen sind hierarchisch verteilt worden an die Krankenhäuser und die Bevölkerung hatte in den meisten solcher Ländern kaum Wahl, wo sie hingeht, weil das Geld war ja nach Input verteilt und nicht nach Leistungsinanspruchnahme. Die Ärzte und die Krankenschwestern in den Krankenhäusern waren nicht Angestellte des Krankenhauses, sondern Angestellte des nationalen Gesundheitsdienstes und es war kontraproduktiv in diesen Systemen, wenn die Patienten etwa sich entscheiden wollten, nicht in ihr regionales Krankenhaus zu gehen, sondern ins andere. Das Geld für sie war ja sozusagen schon in ihrem eigenen Krankenhaus. Das andere Krankenhaus nebenan hatte auch überhaupt kein Interesse daran, mehr Patienten zu bekommen. Man hat das als deutlich nachteilig betrachtet, für die Anreize, gute Leistungen und möglichst viele Leistungen zu erbringen. Und kam mit der Idee eines im britischen bezeichneten Purchaser-Provider-Splits. Eine sehr aufgeregte Debatte um diesen neuen internen Markt, nicht nur in Großbritannien, auch in Spanien, Schweden, anderen Ländern. Die Briten waren übrigens noch nicht mal die Ersten, die haben sich aus Spanien abgekupfert, aber weil wir alle das British Medical Journal natürlich eher lesen als spanische Publikation, denken wir, das ist in Großbritannien erfunden worden. Eine Debatte, die wir natürlich in Ländern wie Frankreich und Deutschland gar nicht verstehen können, weil das ist ja das Modell, was es bei uns sowieso schon immer gab in den letzten 100 Jahren, dass die Zahler, die Krankenkassen, getrennt sind von den Leistungserbringern. Hier war das aber als ganz neue Idee. Es blieben beide Seiten zunächst staatlich, aber man hat sich innerhalb des staatlichen Systems hat man Verträge jetzt aushandeln müssen. Damit verbunden war aber auch, natürlich wenn Krankenhäuser dann nicht mehr, also wenn die nicht mehr das Geld vorab erhalten, sondern dass die Krankenhäuser auch für die Patientenbehandlung bezahlt werden über Verträge, hieß das auch, dass die Krankenhäuser eine eigene Körperschaft brauchten. Die mussten autonom werden. Große Debatte weltweit, die Autonomisierung von Krankenhäusern, was nämlich hieß, die Krankenhäuser brauchten eigenes Management und vor allem musste das Personal nicht mehr angestellt beim Nationalen Gesundheitsdienst sein, sondern beim Krankenhaus, weil ja das Krankenhaus jetzt der Empfänger des Geldes war. Also eine sehr starke Umorganisierung in diesen Ländern. Das war natürlich, die Idee war dabei, dass die Patienten mehr Wahl beim Zugang zu den Leistungserbringern erhielten, die das Geld dann dafür erhielten, dass sie die Leistungen erbringen. Die nächste große Änderung war, wenn man sich jetzt überlegt, es waren ja jetzt immer noch, die Zentralregierung hatte immer noch zwei Aufgaben, nämlich Zahler und Regulierer. Die nächste Tendenz, die wir in diesen Ländern betrachten, ist die Verschiebung der Aufgabe des Zahlers von der nationalen Regierung an Regionalregierung, wodurch die Nationalregierung lediglich die Steuerungsfunktion behalten hat und Regionen, etwa in Spanien, Italien, Dänemark, Großbritannien, überall sehen wir das, dass die regionalen Einrichtungen sind zu den Zahlern geworden. Das führt zu sehr vielen Debatten natürlich auch, wie das Geld verteilt wird an die Regionen, was wir jetzt mal hier außen vor lassen. Und im letzten Schritt sehen wir, dass in den Ländern, wo es noch nicht der Fall war, die Regionalregierungen nach ein paar Jahren des sich dran Gewöhnens, Verträge abzuschließen mit ihren öffentlichen Leistungserbringern, dass sie dann sagen, wir könnten eigentlich auch mit privaten Leistungserbringern Verträge abschließen. Es gibt gar keinen Grund, warum das öffentliche Geld eigentlich nur noch an öffentliche Krankenhäuser gehen soll. Sodass das jetzt eigentlich der Stand ist, etwa wenn wir ein sogenanntes staatliches System betrachten. Wir haben also auch eine klare Trennung der Regulierungsfunktion von der Zahlerfunktion, von der Leistungserbringerfunktion. Und wenn wir das mit typischen Ländern mit gesetzlicher Krankenversicherung vergleichen, wie Deutschland oder Frankreich, stellen wir fest, das sieht eigentlich verdammt ähnlich aus. Wir haben nämlich nur noch zwei entscheidende Unterschiede, dass die Zahlerfunktion in unseren Ländern sind Krankenkassen und keine Regionalregierungen und das Hauptbeitragsaufkommen sind nicht Steuern, sondern Sozialversicherungsbeiträge. Ansonsten stellen sich aber, also auch wir haben ja sowohl öffentliche Krankenhäuser, die aber autonom sind von den Krankenkassen, also getrennte Einrichtungen und auch private. Und Sie sehen, für den Staat stellen sich sehr ähnliche Aufgaben, das System zu regulieren. Das sind, ob man das mit Krankenkassen macht oder mit regionalen Gesundheitsbehörden, es sind im Grundsatz die gleichen Aufgaben, sodass meine erste Schlussfolgerung ist, dass sich tatsächlich die Enkel von Bismarck und Beveridge heute sehr ähnlich gestalten und dass wir in den Grundzügen sehr ähnliche Strukturen sehen und sehr ähnliche Regulierungsaufgaben für die Staaten haben in allen EU-Mitgliedsländern. Zweite Beobachtung, wir bleiben beim Dreieck und überlegen uns, was sind eigentlich die grundsätzlichen Arten, ein Gesundheitssystem zu finanzieren und es gibt nur vier Stück. Wir können es aus Steuern bezahlen und Steuern fließen vorab als vorausgezahlte Gelder über den Zahler. Wir können Sozialversicherungsbeiträge erheben, die auch über den Third-Party-Payer fließen. Das ist halt in einem Falle der Staat, im anderen die Krankenkassen. Wir haben private oder freiwillige Krankenversicherung, die ebenfalls vorab bezahlt ist. Und die vierte Möglichkeit, Gesundheitsleistungen zu bezahlen, ist out of pocket. Direkt bei der Leistungsinanspruchnahme an die Leistungserbringer. Mehr Arten gibt es nicht. Es sei denn, wir schließen noch mit ein, dass Länder Hilfen von anderen Ländern erhalten und so weiter. Aber grob, sonst gibt es nur diese vier Arten. Und wenn wir uns mal angucken in den EU-15 Ländern, wie sieht das aus? Natürlich zahlen manche, und den Teil muss ich jetzt weglassen hier. Manche haben mehr Steuern, manche haben mehr Sozialversicherungsbeiträge. Wenn wir uns das angucken, sehen wir aber, dass es im Durchschnitt über alle Alt-EU-Länder, die EU-15-Länder, sind es 75%, die aus Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen bezahlt werden, und zwar mit relativ enger Spanne. Es gibt nur wenige Länder, die da rausfallen, wie etwa Griechenland. In allen anderen Ländern ist das doch ziemlich genau dieser Wert. Wir haben so die freiwillige Krankenversicherung 5% und 18% out of pocket. Wenn wir uns die 12 neuen EU-Länder angucken, sehen wir, dass das gar nicht so viel anders aussieht. Der öffentliche Anteil ist etwas niedriger und der Out-of-Pocket-Anteil ist etwas höher, 26%. Die freiwillige Krankenversicherung ist deutlich unterentwickelter. Jetzt vergleichen wir das mal mit ein paar anderen Regionen der Welt. Hier die USA. In den USA sehen Sie, der große Unterschied ist, dass die freiwillige Krankenversicherung 37% ausmacht und der staatliche Anteil 45. Wird übrigens oft falsch eingeschätzt, dass es überwiegend privat ist in den USA. Das stimmt gar nicht durch die großen Medicare-Programme und so weiter. Sie sehen aber, das ist schon sehr unterschiedlich von dem, wie wir in Europa unser Gesundheitssystem finanzieren. Jetzt gucken wir uns mal die ehemalige Sowjetunion an und stellen da fest, der öffentliche Anteil ist da genauso wie in den USA, 46%. Aber es ist 50% direkt out of pocket in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion mit den ganzen Problemen, dass wir natürlich die Finanzierung dann den Kranken auferlegen und nicht etwa vom Einkommen abhängig machen. Ich habe noch ein paar Regionen mit, hier Südostasien. Der öffentliche Anteil wiederum so knapp 50%, aber auch Zuzahlungen auch 40%. Und dann ist der Rest des amerikanischen Kontinents hier, also ohne USA, da sehen wir der öffentliche Anteil ein bisschen höher, aber auch immer noch ein sehr hoher Zuzahlungsanteil. Sodass wir schon feststellen, wir haben innerhalb der EU, und zwar nicht nur in den alten Ländern, sondern durchaus in den neuen Ländern, die neuen EU-Länder sehen global betrachtet, was die Finanzierung angeht, sehr viel ähnlicher den alten EU-Ländern aus als etwa der ehemaligen Sowjetunion. Also wir haben bereits ein EU-System der Gesundheitsfinanzierung, und das betrachten wir hier nochmal als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt. Das sind alle 27 EU-Länder habe ich hier bereits draufgenommen. Wir haben hier in dem oberen Teil rot markiert die EU-15-Länder. Ganz oben liegt Deutschland mit 10,7% vom Bruttoinlandsprodukt etwa. Gleich darunter liegt Frankreich an zweiter Stelle und dann folgen die anderen EU-Länder. Die 12 neuen Länder sind relativ dicht dran, wenn auch etwas niedriger. Auch hier ein kleiner globaler Vergleich, und das ist der Rest der Region der Welt. Wir sehen, die USA liegt ganz oben, habe ich eigentlich einen Pointer, ja da, mit 16% inzwischen. Und wir sehen, die anderen Regionen liegen niedriger. Und sie liegen nicht nur im Schnitt niedriger, sondern worauf ich insbesondere hinweisen möchte, ist, dass sie sehr viel heterogener sind. Es gibt, also die meisten Regionen kennen nicht so ein einheitliches oder relativ ähnliches System der Finanzierung, wie wir das innerhalb Europas haben, sondern die Streuung ist wesentlich größer. Wenn Sie hier etwa gucken, West Pacific, das sind die westlichen Anrainer vom Pazifik, da gibt es Länder, die haben 13%, und es gibt Länder, die geben 3% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Also sehr große regionale Disparitäten. Auch hier kann man sagen, wenn wir mal von der Frage absehen, ob es Steuern sind oder Sozialversicherungsbeiträge, dass wir in der Höhe der Ausgaben und in der Mischung zwischen öffentlich und privat durchaus einen europäischen Weg der Gesundheitsfinanzierung sehen, dass wir also global betrachtet einander wesentlich ähnlicher sind als wir innerhalb Europas das eigentlich immer denken, weil wir auf die Unterschiede achten. Drittes Thema. Und da muss ich noch eine andere Grafik einbauen. Jetzt geht es um die Frage der Gesundheitsproduktion. Wie können wir sicherstellen, und da greife ich an meinen Vorredner an, dass Gesundheitssysteme sicher sind, aber auch effektiv sind. Also wir wollen ja nicht Gesundheitssysteme primär haben, um Ärzte und Krankenschwestern in Lohn und Brot zu halten, sondern um Gesundheit zu schaffen. Und dieses Modell ist natürlich geprägt aus der Sicht eines Gesundheitssystemforschers. Hier in der Mitte ist das Gesundheitssystem in Grau mit den Inputs. Also wir haben die Patienten und wir haben die Strukturen und die Organisation des Gesundheitssystems, Ärzte, Krankenschwester, Röntgengeräte, Krankenhäuser und so weiter. Die kommen zusammen, wir erbringen die Leistungen und wir haben hier ein Ergebnis der Gesundheitsversorgung. Natürlich ist das eingebettet in einen größeren Rahmen und wir wissen alle, Public Health bezogen, dass es andere Bereiche der Gesellschaft gibt, die Umwelt, die Ernährung, die einen deutlichen Einfluss auf insgesamt das gesundheitliche Ergebnis haben. Und wir haben auf der anderen Seite die Bevölkerungsgesundheit und wir haben das Geld und die humanen Ressourcen und so weiter, die da reingehen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir die Bevölkerungsgesundheit gleich mit den Patienten stellen. Also es ist ja eine wichtige Frage von Public Health, wer hat überhaupt Zugang zum Gesundheitssystem? Und damit komme ich auch schon zu den Fragen, die sich allen Ländern stellen. Zum einen natürlich sind diejenigen, die im Gesundheitssystem auftauchen und Leistungen nachfragen und erhalten, sind das wirklich diejenigen, die den größten Bedarf haben? Oder sind das diejenigen, die am meisten zahlen können? Ist die Finanzierung des Gesundheitssystems fair? In dem Sinne, dass diejenigen, die mehr haben, mehr Einkommen haben, auch mehr beitragen? Und ist es nachhaltig oder läuft sozusagen die Finanzierung auf ein chronisches Defizit hinaus? Sind die Strukturen, die Technologien, die wir da haben, die Humanressourcen wie Ärzte, Krankenschwestern, sind die gut ausgebildet? Sind die Institutionen hygienemäßig und so weiter auf hohem Standard? Und sind die Technologien, die Leistungen im Gesundheitssystem effektiv? Bringen sie wirklich die Gesundheitsverbesserung, die sie bringen sollen? Sind die Prozesse, das ist ja eine ganz andere Frage. Die eine Frage ist, sind die Technologien effektiv? Das ist die Frage der Arzneimittelzulassung. Wir lassen also nur die Arzneimittel zu, die effektiv sind, die wirksam sind. Aber die entscheidende Frage ist ja dann, erhalten die richtigen Patienten auch die richtigen Arzneimittel? Das ist die Frage der Angemessenheit. Und sehen wir Ergebnisse von hoher Qualität oder sehen wir viele Komplikationen und so weiter? Und natürlich am Ende, was kommt bei raus? So, das sind die generellen Fragen, die stellen sich eigentlich in allen Ländern, wenn wir die Produktion von Gesundheitssystemen betrachten. Und wir haben eigentlich auch die gleichen Antworten. Wir haben sehr ähnliche Antworten, die Länder wählen, nämlich bei der ersten Frage des Zugangs zum Gesundheitssystem sagen wir brauchen universellen Schutz. Und Frankreich ist ein gutes Beispiel. Jahr 2000 wurden eben auch die letzten Personen in die Krankenversicherung aufgenommen, die vorher außen vor waren. Wir in Deutschland haben es ja jetzt gerade geschafft, in diesem Jahr, dass wir einen universellen Krankenversicherungsschutz eingeführt haben. Was eigentlich erstaunlich ist, dass es uns 125 Jahre gebraucht hat, seit Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung, dass wir das Konzept aufgenommen haben, dass jeder krankenversichert sein sollte. Und wir kommen auch, die Antworten in der gelben Box sind Professor, also ist die Zertifizierung von Ärzten und die Rezertifizierung, Health Technology Assessment, dass wir also Leistungen evaluieren, bevor wir Arzneimittel zulassen und dass wir Leistungen konzentrieren, weil wir wissen, Übung macht den Meister, also wer mehr Operationen erbringt, ist für viele Leistungen besser. Und ich glaube, als Bürger wären wir erschrocken, wenn uns die Zahlen zur Verfügung stünden, wie wenig manche Krankenhäuser machen. Wir haben das mal aufgearbeitet. Es gibt Transplantationszentren, die haben 2 Nierentransplantationen im Schnitt im Jahr. Ich glaube, wenn wir das als Bürger wüssten, würden wir da gar nicht hingehen, weil wir nicht davon ausgehen würden, dass die wirklich genügend Erfahrung haben. Und dann ist die Prozessfrage, wir wollen also die Angemessenheit steigern. Die Engländer können das so schön sagen, do the right thing. Und da geht es darum, dass wir die Patienten zu den nicht richtigen Leistungen zuordnen. Und das sind dann so Dinge wie Leitlinien, Disease-Management-Programme und so weiter. Da definieren wir, welche Patienten unter welchen Umständen eine bestimmte Leistung erhalten sollen. Und die andere Frage ist eben, do the thing right? Also werden die Leistungen richtig erbracht oder kommt es da zu Komplikationen? Und da verwenden wir Dinge wie Benchmarking, League Tables, also Tabellen, wo wir versuchen, Krankenhäuser zu bewerten. Das ist alles methodisch sehr, sehr schwierig, zeigt aber die wesentlichen Entwicklungsperspektiven der Gesundheitssysteme auf. Auch hier stellen wir fest, die Herausforderungen der Gesundheitssysteme innerhalb der Europäischen Union sind eigentlich die gleichen. Und natürlich durch Institutionen wie das European Observatory, wo ich ja einer der Direktoren bin, dass wir die Antworten den Politikern auch aufbereiten, sehen wir natürlich auch, dass die Antworten werden immer ähnlicher. Es geht immer schneller, wenn Sie sich angucken. Ein Land fängt mit Disease-Management-Programmen an. Im nächsten Jahr kopieren da schon 2 Länder und nochmal ein Jahr später wiederum 3 Länder. Also es geht immer schneller, dass die Antworten aufgegriffen werden. Die sehen nicht exakt genauso aus, aber systematisch betrachtet fallen die in die gleichen Boxen rein. Und das bringt uns zu der Frage, wenn wir uns angucken, auf der Mikroebene, das sind Daten aus dem eigenen großen Projekt, was gerade zu Ende gegangen ist, wo wir analysiert haben für 10 Fallvignetten, wenn wir in die Krankenhäuser gehen in Europa, wir hatten 9 Länder, und uns angucken, was machen die denn da eigentlich? Das ist hier das Beispiel der Hüftimplantation. Unterscheiden sich eigentlich die Länder da? Also gibt es einen französischen Weg der Hüftimplantation und einen deutschen Weg der Hüftimplantation? Oder sehen wir nicht eigentlich eine Streuung über ganz Europa? Und Sie sehen hier abgetragen auf der X-Achse die Kosten, die Durchschnittskosten. Also wir haben so eine Patientenvignette gemacht, die Patienten waren alle gleich schwer krank. Und dann sind wir in verschiedene Krankenhäuser in verschiedenen Ländern gegangen und haben gesagt, wie behandelt ihr die denn und wie hoch sind eure Kosten, die damit verbunden sind? Und hier ist das, was die Krankenhäuser erhalten als Vergütung, was uns jetzt mal nicht so interessiert. Wir sind vor allem hier dran interessiert. Was stecken die denn da rein? Und Sie sehen, die Punkte sind immer die Krankenhäuser eines Landes. Die streuen sehr breit. Also wir haben in hier, wenn wir Frankreich etwa nehmen, die Kreuze hier, sind verschiedene französische Krankenhäuser, hier sind verschiedene deutsche Krankenhäuser, die sind noch relativ ähnlich, aber hier sind die holländischen Krankenhäuser, das kann zwischen 4.000 Euro und 9.000 Euro variieren, hier sind die italienischen Krankenhäuser, extrem breite Streuung, und zwar über alle Länder hinweg. Es ist nicht so, dass die italienischen Krankenhäuser alle zusammenfallen in ein Cluster und die deutschen Krankenhäuser. Wir haben das Gleiche hier für Schlaganfallversorgung und auch da sehen wir, dass die Streuung der Versorgung sich über alle Länder erstreckt und es nicht spezifische Versorgungswege gibt. Wenn man das genauer analysiert, stellt man schon fest, dass es natürlich gewisse Unterschiede in der Technologieanwendung gibt, aber auch die streuen mehr innerhalb der Länder. Also wir sehen, während die Politiker sagen, unsere Gesundheitssysteme unterscheiden sich so stark, dass wir ein deutsches Fallpauschalensystem brauchen, dass wir ein französisches Fallpauschalensystem brauchen. Wenn wir in die Krankenhäuser gehen, stellen wir fest, nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Die deutschen Krankenhäuser sind als Gruppe sich nicht untereinander ähnlicher als die französischen. Und die Frage ist dann, warum entwickeln wir nicht eigentlich ein europäisches Fallpauschalensystem? Jetzt zum letzten Teil, was bringt das eigentlich, das Gesundheitssystem? Und vielleicht in etwas Kontrast zu meinem Vorgänger möchte ich sagen, dass wir ja eine sehr stark steigende Lebenserwartung haben. Also es ist ja nicht so, dass wir immer mehr Gefahren haben und tatsächlich kränker sind als früher, sondern wir leben länger. Das wird ja der nächste Block dann sein mit den ganzen Herausforderungen. Und wir leben länger, natürlich auch, weil wir gesünder sind. Und die Lebenserwartung hat ja noch verstärkt zugenommen. Die entscheidende Frage ist aber, wie viel davon machen denn die Gesundheitssysteme und wie viel machen die anderen Effekte? Und es gibt eine Methode, sich dem zu nähern. Es gibt verschiedene Methoden. Eine zeige ich hier mal. Da geht es darum, dass wir aus allen Todesursachen die Todesursachen heraussuchen und als medizinisch vermeidbar oder medizinisch beeinflussbar, medically amenable, definieren, wo wir sagen, die dürften eigentlich bei einem sehr guten Gesundheitssystem nicht vorkommen. Also sagen wir mal, per Person, die an Diabetes unterhalb vom Alter von 65 versterben, das sollte eigentlich nicht passieren. Wir haben mit einer guten Medikamentenversorgung, müssen wir da die so versorgen, dass die daran nicht sterben. Und andere Erkrankungen ähnlich. Sie verstehen, glaube ich, dass das Grundsystem, wir teilen also die Todesursachen in diejenigen, wo die Medizin einen Unterschied machen kann, diese vermeiden könnte, und den Rest, wo die Medizin nichts machen kann. Und wenn Sie sich angucken, so in 50er Jahren, ich habe hier mal verschiedene Länder ausgewertet, war das so, die Todesursachen, die medizinisch vermeidbar sind, sagen wir mal 20%, dann so 20 Jahre später waren es noch 10%. Was heißt das denn? Wenn der Anteil der medizinisch vermeidbaren Todesursachen so stark zurückgegangen ist, dann sind diese Todesursachen sehr viel stärker gefallen. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass es daran liegt, dass die medizinische Versorgung, die ja auf diese Todesursachen einen Unterschied macht, einen Einfluss hat. Und das kann man den Rückgang dann berechnen, sozusagen den durchschnittlichen Rückgang pro Jahr. Sie sehen hier so 3-4% in den verschiedenen Ländern, während die sonstige Mortalität nur so um 0, irgendwas Prozent zurückgegangen ist. Wenn wir das in Beziehung setzen, stellen wir fest, dass in diesen Ländern hier, England, Frankreich, Sie sehen das selber, der Anteil des Rückganges, der auf die Todesursachen zurückzuführen ist, die medizinisch beeinflussbar sind, etwa so bei 40-50% liegt. Also das, was wir auch hören manchmal, na, medizinische Versorgung hat doch gar keinen Einfluss auf die Lebenserwartung, das stimmt nicht. Sondern wir sehen, dass es durchaus, es ist zwar vielleicht nicht die Mehrheit, aber es ist durchaus ein substanzieller Anteil. Das führt uns natürlich zu der Frage dann, kann es auch zu wenig Gesundheitsversorgung geben? Also wir diskutieren ja meistens in Deutschland, Frankreich, eher geben wir zu viel aus, aber die Frage ist ja auch, können wir zu wenig ausgeben, weil wir sozusagen hier produktiv tätig sein können, so wie Schulen wichtig sind für die Bildung und wir als Industrieländer gute Bildung brauchen, wird man auch sagen, wir brauchen gute Gesundheitssysteme, damit die Bevölkerung gesund und produktiv ist. Und die Debatte ist überwiegend in Entwicklungsländern angestoßen worden, von der Weltgesundheitsorganisation mit dieser Kommission on Macroeconomics and Health, weil nämlich da genau die Frage ist, investieren die nicht zu wenig in Gesundheit? Aber natürlich stellt sich die Frage auch in der Europäischen Union, und die EU-Kommission hat das angeregt, sich das mal anzugucken hier. Es gibt so ein Buch, The Contribution of Health to the Economy in the European Union. Also ist ja klar, wir sind gesünder, können mehr produzieren, Bruttoinlandsprodukt steigt. Wir sind da, sagen wir mal, empirisch noch am Anfang. Das sind so erste, sagen wir mal, grobe Kalkulationen hier für ausgewählte Länder, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Schweden. Und Sie sehen hier, wenn man das also berechnet, wie viel gesünder sind wir geworden in den letzten 10 Jahren, wie viel mehr ist das Bruttoinlandsprodukt gestiegen, haben wir für Gesundheit ausgegeben und wie ist der Return on Investment für die Gesundheitsausgaben? Also wie viel mehr bekommen wir an zusätzlicher Produktivität heraus für das eingesetzte Geld? Stellen wir fest, dass zumindest in diesen Ländern das überall positiv war. Also wir kriegen für jeden Euro, den wir ins Gesundheitssystem reingesteckt haben, haben wir mehr Geld rausbekommen, indem wir die Produktivität der Gesellschaft gesteigert haben. Das Return on Investment war ein bisschen unterschiedlich. Hier in Frankreich nur 47 Cent mehr für jeden Euro, während in anderen Ländern das sogar teilweise zur Verdreifachung des eingesetzten Kapitals rechnerisch führt. Naja, und das bringt uns dann natürlich jetzt zu der letzten Folie, zu der Frage, dass wir das ganz anders angucken müssen. Wir gucken normalerweise immer hier unten, sind die Prozente am Bruttoinlandsprodukt. Und wir hatten ja schon gesagt, Deutschland gibt am meisten aus in der Europäischen Union, knapp 11%. Dann liegt hier so Frankreich, Griechenland so bei 10%. Und wir betrachten normalerweise das immer als konsumtiv. Sagen wir, geben 11% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Mit den 11% können wir nichts anderes machen. Aber natürlich müssen wir auch sehen, was kriegen wir daraus. Und hier, natürlich, wir haben gesehen, es ist nicht die gesamte Lebenserwartung, die mit dem Gesundheitssystem korreliert, aber ich habe jetzt hier mal Bruttoinlandsprodukt, also Ausgaben für Gesundheit am Bruttoinlandsprodukt mit der Lebenserwartung korreliert. Hier ist 65, 70, 75, 80. Wir sehen, das gibt eine sehr gute Korrelation. Wir haben hier eingemalt die Länder, die auf der letzten Folie waren, die alle etwas überdurchschnittlich gut sind, muss man schon sagen. Spanien kriegt anscheinend mehr Lebenserwartung, als man erwarten könnte, wenn man sich nur die Ausgaben anguckt. Deutschland liegt schlechter. Wir müssten eigentlich eine höhere Lebenserwartung haben, wenn wir durchschnittlich produktiv wären. Aber, und das ist der letzte Gedankenpunkt, wir haben in der Europäischen Union auch Länder, die sehr wenig ausgeben und sehr schlechte Lebenserwartung haben. Und da stellt sich natürlich ähnlich wie in Niedrig- und Mitteleinkommensländern die Frage, müssten die nicht eigentlich mehr ausgeben? Also müssten wir nicht, sozusagen, wir gucken immer nur uns an hier oben, aber müssten wir nicht innerhalb der Europäischen Union mit den 27 Ländern auch durchaus darauf hinwirken, dass die mehr ausgeben? Und wir stellen fest, das sind auch, was ich hier nicht zeigen kann, die Länder, wo die Bevölkerung den schlechtesten Zugang hat, die längsten Wartezeiten hat. Und ich glaube, wir müssen einfach hier zu einer neuen Betrachtungsweise kommen zwischen Gesundheitsausgaben und dem Beitrag nicht nur zur Gesundheit, sondern auch zur Produktivität. Vielen Dank.